Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Nee, es ist ja so, meine Homepage ist ja wieder online.
Ja.
Und ich musste ja händisch alle Bilder wieder hochladen. Und unter den verkauften Autos sind ja von früher auch Bilder.
Ja.
Ich bin ja meine komplette Bilderbibliothek durchgegangen und gab selber, war so überrascht. Hätte mich so letzte Woche gefragt, ob ich einen Citroen CX verkauft hätte. Ich gesagt, ach, weiß ich gar nicht, 3 Stück. Weil so, ne?
Ja, aber so ist das mit dem Gehirn und den Sachen,
genau,
die man sich
merkt. Genau, Nachtrag. Alex ist heute hier. Ich habe mal Alex 181er VW verkauft. Das heißt, ja, ich habe einen Kübel VW verkauft.
Also erstmal muss ja nicht jeder Hörer wissen, wer Alex ist. Kannst du ja nochmal erklären. Oder
Alex,
du kannst dich auch nochmal selber vorstellen gleich. Aber genau, Korrektur von der letzten Folge. Natürlich hat Jens schon einen Kübelwagen verkauft. Alex, war der Kübelwagen gut?
Der war sogar sehr gut. Das war original Bundeswehr, rostfrei, irgendwie so ein Depotfahrzeug und komplett ausgestattet. Feldjäger, Komplettausstattung mit Funk, alles drin, kompletter Bordsatz, randvoll das Ding.
Dann also nicht nur der einzige Kübelwagen, den Jens verkauft hat, sondern wahrscheinlich das einzige Auto in der heute ja so, also so Innenlackierung matt in Dunkeloliv.
Ja, ja, genau. Also geil. Wahrscheinlich dein einziges Militärfahrzeug, was du verkauft hast, oder? Bisher?
100 Pro. Aber lass mich lieber nochmal die Bilder durchgucken, nicht, dass ich noch einen finde.
Ja, die meisten Panzer passen aber auch nie rein, ne?
In die alte Garage schon, da war die Abfahrt breiter.
So mit so einem schönen Leo.
Ja, reinfahren ist ja nicht so schlimm, aber wenn er dann hier drin steht eine Woche und dann schmeißt du den hier unten wieder an und willst wieder raus.
Stimmt.
Das überlebst du wahrscheinlich nicht.
Nee, das stimmt. Hast recht. Der haut ein bisschen was durch, ne?
Der haut ein bisschen was durch, ja.
Alex, worüber reden wir heute mit dir?
Ach, über dies und das.
Ah ja, das macht spannend.
Warst du eigentlich schon mal bei uns im Podcast?
Ja, ja
klar.
Ja. Ist
Jens.
Leider schon länger her.
Da siehst du.
Es wird doch mal wieder Zeit. Und du darfst heute auch als Korrektiv eingreifen, wenn wir Quatsch erzählen. Weil du hast ja ein sehr fundiertes Wissen. Und,
übrigens, vielen Dank nochmal, Tom, für das Marzipan, das wir gerade essen. Und ich hoffe, dass Otto auch gut geht, meinem neuen Freund.
Und du bist nebenbei einer von den Menschen, die ich kenne, die so eine Null-Bullshit-Strategie verfolgen. Also entweder was Richtiges erzählen oder gar nichts.
Ja. Es gehört bewiesen, ja.
Genau. So wie ich habe neulich jemandem, der einen 190er annonciert hatte bei eBay Kleinanzeigen und der in dem Text wirklich viermal darauf Bezug genommen hat, dass es ein echter Sportline ist, dann gesagt, Achtung, dein Auto ist kein Sportline, weil du schreibst das so und dann sagt er, wie kommst du denn darauf? Habe ich ihm das erklärt? Dann sagt er, ja, dann habe ich jetzt aber zwei verschiedene Meinungen. Dann habe ich gesagt, zwei verschiedene Meinungen sind immer noch weniger wert als ein Fakt.
Ja.
Und der Fakt ist, dein Auto ist kein Sportline. Nur weil er karierte Sitze hat, ist ein 190er kein Sportline. Und nur weil er 8-Lauffelgen hat, ist er auch kein Sportline. Und er hatte gar nichts vom Sportline eigentlich, tatsächlich, am Ende. Weil dann hat er mir nämlich die Fahrgestellnummer gegeben und das war natürlich ein normales Auto. Und dann sagte er, das ist so witzig, ist ein Jüngerer gewesen, ich denke mal so Anfang 20, und der sagte dann, ja, das waren nur ältere Fahrer.
Ja.
Und da habe ich gesagt, weißt du, nur ältere Fahrer, heute aus deiner Sicht, das Auto ist Baujahr 92. Ja, wenn für dich ein älterer Fahrer jemand ist, der 1960 geboren war, ja, da war er 92, als er das Auto gekauft hat, aber auch erst 32 und das ist kein älterer Fahrer. Der hat sich das Sportline-Dinger raufgeklebt, ja, und hat sich 8-Lauffelgen raufgezogen und hat die ein bisschen tiefer gelegt, ja. Wie das fast jeder gemacht hat zu der Zeit. Aber sorry, ist kein Sportline. Und dein älterer Vorbesitzer ist jetzt alt, aber damals nicht. Das ist echt geil, wie die Menschen
so... Das war immer so, das ist wie dem Porsche 944, der beige, hatten wir auch in die Papiere geguckt. Der erste war irgendwie 33 Jahre alt und hat sich einen beige mit braunen Sitzen gekauft. Er war halt 33 damals.
Ja. Also, und natürlich hat er aufs Gas getreten.
Ja, klar.
Ja. Nicht selten.
Brauchen wir sich kein Porsche kaufen.
Dieses Auto nicht, genau. Ja. Und ja, aber da hast du einen guten Punkt. Ne? Ich meine, wir haben irgendwie dieses Zeitalter, dieses postfaktische Zeitalter mittlerweile erreicht. Da gibt es dann halt einmal Fakten und dann gibt es andere Fakten und dann.
Absolut.
So.
Absolut.
Die Zeit ist halt vorbei, wo du sagen kannst, Sorry, Sie lügen. Nein, ich lüge nicht. Ich habe andere Informationen.
Das Nette war, das war wirklich ein toller Dialog mit ihm, der war wirklich auch in Ordnung. Und nachher hat er seinen kompletten Text umgeändert und hat geschrieben, dass das Auto jemand auf Sportline Optik gebracht hat. Dann war ich total befriedigt, das war komplett okay. Aber jetzt kommt's, nur dass wir das richtig verstehen. Ich hätte das nicht bei jeder Anzeige gemacht, aber der 190er war für 14.900 Euro annonciert, ja. Hatte eine normale Laufleistung, in Anführungsstrichen, von 130.000 Kilometern. Das war jetzt kein Lowmiler. Das war also ein richtig hoher Preis. Und er hat viermal darauf Bezug genommen, dass es einer von den ganz seltenen echten Sportline ist. Und da musste ich eingreifen.
Ja.
Die Internetpolizei.
Auch, ich meine, wir sehen es ja irgendwie, glaube ich, im täglichen Job dauerhaft, also gerade in der Oldtimerei, was da an Fahrzeugbeschreibungen, Fahrzeuggeschichten und irgendwie Fantasiegebilden so niedergeschrieben wird in Verkaufsanzeigen, Wertgutachten, ja, Fahrzeugpapieren.
Wertgutachten sind auch super, ja.
So. Auch Fahrzeugpapiere sind davor nicht gefeit. So.
Nee, also mir ist es ja auch erst neulich aufgefallen und wir hatten ja damals sehr intensiv auch darüber gesprochen, dass bei meinen Papieren von meinem Mustang, der von der Soko Autoprosa auch mal inkassiert wurde, tatsächlich die bei der Umschreibung auf H-Kennzeichen die Reifen nicht vernünftig umgetragen worden sind. So, und dann stehst du halt nachher da und weißt selber nicht mehr genau, was los ist, weil den alten Brief hast du gar nicht in der Hand.
Ja.
Und dann habe ich mir alle Sachen nochmal geschnappt und denke, ey, nee. Das ist alles eingetragen, das ist nur nicht in den Schein, ist ja klar, bei neuen Brief und Schein sind in der Regel immer gleich, weil da drücken die einmal auf den Knopf und wird beides ausgedruckt. Ja. Aber es ist halt bei beiden falsch
eingetragen. Ich hatte jetzt, also dieses Jahr hatte ich zwei Fälle, die, ich sag mal, irgendwie auf dem Papier schon komisch aussahen. Einmal war es, ich bin der Meinung, auch ein 129er, Japan-Modell.
Mhm. Auch, mein Lieblingsthema, ja, erzähl mal.
Auch klar, Japan-Modell. Kam vorbei und hatte erst angerufen, weil LBV ihm kein verkleinertes Kennzeichen für hinten gegeben hat. Mhm. Weil der hatte einen Japan-Ausschnitt hinten an der Heckklappe.
Ja, ja, genau, den US-Ausschnitt.
Genau.
Quasi. Und den man auch nicht mal eben ändern kann, weil das ist Blech.
Richtig so. Und das war in die Fahrzeugpapiere nicht eingetragen. Das heißt, der LBV hat da erstmal recht gehabt. Ne? Der hat sich natürlich trotzdem doll aufgeregt. Dann kam der vorbei mit dem Auto. Ich wollte eigentlich das Gutachten schreiben, dann hat er mir die Fahrzeugpapiere vorgelegt und das Fahrzeug hatte komplette Schlüsselnummern. Mhm. Also deutsches Fahrzeug. Deutsche Typgenehmigung, deutsche Auslieferung. Mhm. Ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Das Auto war komplett japanisch gelabelt. Alles, was man so kennt. Es war auch die Heckklappe dran. Die Fahrzeugpapiere haben aber gesagt, ist ein urdeutsches Fahrzeug mit einer deutschen Typgenehmigung. Und das passte halt nicht zusammen. Ich so habe gesagt, ich kann hier erstmal gar nichts schreiben, weil nach den Papieren ist es ein deutsches Fahrzeug. Es hat eigentlich einer modifiziert. Und wenn du da eine japanische Heckklappe ranschraubst, dann hast du kein Anrecht mehr aus einer Ausnahmegenehmigung für ein kleineres Kennzeichen. So. Weil du das ja verändert hast. Anders ist es, wenn es Japan-Ausführung ist. So, dann kam dann raus, dass mal vor Jahren, das war zum Glück, weil die alten Papiere noch da waren, nachweisbar war, dass bei der Vollabnahme der Kollege, der es damals geschrieben hat, anscheinend sich den Datensatz Copy and Paste vom KBA rübergezogen hat und die Schlüsselnummern aber nicht ausgenullt hat, sondern einfach stehen hat lassen, sich dann auch noch nicht richtig Mühe gemacht hat, das Fahrzeug vernünftig zu beschreiben, japanmäßig. Dann war da auch noch handschriftlich auf dem alten Gutachten die Kennzeichenformatgröße raufgeschrieben mit nachgestempelt. Also alles ein bisschen unrund. Es ließ sich dann alles lösen, ne? Wir konnten das auch klären und auch schreiben, aber es ist so ein typischer Fall, ne? Das Fahrzeug lief auch schon lange und du konntest halt einfach auf dem Papier sehen, das stimmt irgendwas ganz gehörig nicht. So. Und der Fehler lag halt bei dem ersten Prüfer, der die Importabnahme gemacht hat, als das Ding nach Deutschland kam. Der hat da draus einfach ein deutsches Fahrzeug gemacht.
Ja, klar. Und Otto Normal merkt das ja gar nicht. Also der weiß ja nicht, was richtig oder was falsch ist, sondern der sagt einfach nur, ey, scheiße, ich habe hier Kennzeichen gekriegt, die kann ich gar nicht an mein Auto schreiben.
Ja. Ich habe einen anderen Fall jetzt gerade, einen Kunden, der hat einen Porsche, da ist bei auch ein Importfahrzeug, da ist bei der Vollabnahme halt einfach der komplett falsche Typ reingeschrieben worden vom Porsche. Es ist nicht das Modell, das stimmt nicht. So, da kam jetzt auch raus, ließ sich dann irgendwie auch klären, ja, der hat sich vertippt. So, der hat irgendwie an dem Tag bei dem Händler mehrere Porsche abgenommen und dann Copy and Paste oder was auch immer. jahrelang gefahren, steht halt die falsche Typbezeichnung drin, kann man dann glatt ziehen. Ne? Also wenn sich die Person findet, die den Fehler gemacht hat, dann ist es kein Problem. Ne? Dann kann man immer sagen, ich habe mich vertippt, ne? Oder ich habe da in dem Moment irgendwie unachtsam gearbeitet. Bloß wenn du das halt nicht mehr hinkriegst, ne, dann stehst du halt in diesem Moment da und bist so mit, ne, wieso stimmt das nicht? Was ist da? Ne? Und man hat ja immer dann einen gewissen Manipulationsverdacht, logischerweise, bei solchen hochpreisigen Autos.
Naja, klar. Und ich frage mich halt auch, ob es halt wirklich sein darf, dass bei diesem Thema die Tagesform von ich mache einen Fehler, darüber entscheiden darf. Weil normalerweise müsste es im Zweifel bei solchen wichtigen Dingen ein Vier-Augen-Prinzip geben. Ja? Gut, Fehler können immer noch passieren. Ne? Also ich habe bei uns, ich habe von sowas gehört, erzähle ich mal. Ich erzähle das mal anders. Mhm. Ist kein Schmerz, aber weißt du, was auch passieren kann? Es gibt, keine Ahnung, es werden zwei gleiche Autos bestellt und die werden angemeldet und die Kennzeichen werden als falsche Auto geschraubt. Mhm. Haben wir alles schon gehabt? Ist dann unter Umständen erst beim TÜV 3 Jahre später bei einem Auto aufgefallen, dass die Fahrgestellnummer gar nicht passt. Und dann gibt es irgendjemanden, der sich entsinnt, scheiße, wir haben damals zwei gleiche gekauft und da sind wahrscheinlich die Kennzeichen vertauscht worden. Das kann aber mal bei einem Unfall oder bei einem Versicherungsfall kann das arg in die Hose gehen.
Klar.
Weil, ne? Und das ist nicht selten, dass sowas passiert. Also von daher gibt schon eine Menge Storys. Jens hat bestimmt auch schon eine Menge interessante Papiere in seinen Händen gehabt.
Das kann ich dir sagen. Nicht nur Papiere, auch Autos. Das haben wir auch wieder so einer hier. Also erzähle ich immer in Ruhe.
Okay.
Mensch.
Also. Ist noch nicht podcastreif.
Ach, ich weiß nicht. Ja, doch. Also, nee, ach so, egal.
Ja.
Warum bist du eigentlich hier heute, Alex?
Ja, eigentlich so ein bisschen aus demselben Grund, weil ich auch eine total absurde Geschichte hinter mir habe, beziehungsweise noch ist sie nicht ganz durchgestanden. Ich habe richtig Ärger mit der Hamburger Verkehrsbehörde, weil die ja die Aufsicht hat quasi über uns Prüfer in Hamburg. Und ich durfte 3 Wochen lang nicht arbeiten, weil die Verkehrsbehörde der Meinung ist, ich bin maximal unzuverlässig und hätte das auch bewiesen, weil ich einen TÜV-Bericht, einen HU-Bericht zu spät ausgedruckt habe.
Haben die deine Frau gefragt?
Ja, und es ist halt wie immer, ne, wenn du dann in Fängen von Behörden bist, egal jetzt, ob es bei mir um Job geht, ob es irgendwie um eine Baugenehmigung geht oder irgendwelche anderen Absurditäten in Hamburg und bist einmal in dieser Mühle drin.
Und hast du schlechte Karten, ne?
Ja, es ist wirklich maximal absurd und aus meiner Sichtweise natürlich, was in meinem Fall da abgelaufen ist, noch viel, viel absurder, weil sich da jetzt seit etlichen Wochen und Monaten sehr, sehr viele Menschen mit befasst haben, dass auch alles natürlich extrem viel Geld kostet und man irgendwie so das Gefühl hat, so irgendeiner macht da seinen Job nicht richtig oder ne, kümmert euch doch mal bitte um die wirklich schlimmen Fälle, wie eben anskizziert, ne? Und versucht jetzt nicht mich da komplett irgendwie stillzulegen, was irgendwie deren Ansinnen ist. Und das ist, also es ist eine längere Geschichte, müssen wir auch gleich mal ausholen, weil es halt auch nochmal so zeigt, diese ganze Absurdität. Ist ja so ein geflügeltes Wort, als Prüfer stehst du immer mit einem Bein im Knast, so ein bisschen das Gefühl durfte ich jetzt mal angetestet haben bisher. Und das ist natürlich nicht schön. Also trotz der lustigen Worte, die man da oder die wir da heute so drüber haben, schwingt dahinter natürlich auch nochmal noch ganz, eine ganz andere Ebene mit. Und ne, wenn du 3 Wochen nicht arbeiten kannst, kannst du dir vorstellen, kannst du ja nicht Urlaub machen, sondern ein bisschen ganz daran telefonieren mit etlichen Stellen, Anwälten hier und da und dort.
Naja, und
kostet richtig viel Geld.
Und man hat ja im Zweifel auch einen Ruf. Also das darf man ja auch nicht vergessen. So. Und gerade bei solchen Geschichten, bei denen man vielleicht auch einen tieferen Einblick hat, weil man ja in der Szene auch Menschen kennt und bekannt ist und man dann selber plötzlich in so einen Fokus gerät dessen, dass man angeblich seinen Job nicht sauber macht und das geht dann ja auch so gegen die ganz persönliche Ehre, weil man sagt, geil, wofür habe ich mir eigentlich die letzten 20 Jahre lang den Hintern aufgerissen,
ja, klar.
So zu gelten, dass ich schon ein sehr ordentlicher Prüfer bin.
Ja.
Ja, und bei dir, wenn man ehrlich ist, also ist ja nun mal so, bei dir bekommt man halt auch die ganze Wahrheit, wenn man zu dir fährt. Ist ja nicht so, dass es einen Gefälligkeits-TÜV an der Ultramar-Tankstelle gibt. Also nee. Am besten vor Zuschauern. Also so, weißt du?
Also genau, was war jetzt mit den Falschen? Das habe ich jetzt, muss doch mal erklären, worum es geht.
Ja, mache ich sehr gerne. Ich kurz nochmal da einhaken. Und dass wir überhaupt drüber reden oder dass es diese Begrifflichkeit von Gefälligkeits-TÜV überhaupt gibt oder auch von PDF-AUs, zeigt ja irgendwie schon, ne? Es gibt da irgendwie ein Problemfeld, ne? Und es wird da wirklich viel Schmu gemacht. So.
Das sehe ich ja permanent.
So kriegen wir ja auch alle mit, ne? Hört man um zwei oder drei Ecken ja auch überall die Storys und brauchst du nur nach Mallorca gucken und schauen, wie viele deutsche Fahrzeuge da dauerhaft mit deutschen Kennzeichen und frischen Plaketten durch die Gegend fahren.
Das wäre aber auch ein neuer Begriff, Mallorca-TÜV.
Mallorca-TÜV, ja.
Mallorca-TÜV ist, wenn es die Plakette für 150 Euro so. Ist,
Mallorca-TÜV. Nee, da haben wir letztens drüber gesprochen, wie mit dem 500E. Auf die Hebebühne hochgehoben, vorne die Manschette komplett, hängt da in 10 Teilen runter, hat 9 TÜV seit einem Tag.
Ja.
Und beide Kraftstoffpumpen undicht, hat 9 TÜV seit einem Tag.
So,
ich war jetzt, wenn ich damit zu Alex gefahren wäre, vom Hof gejagt mit dem Auto. Weißt du, so, also ist ja nun mal so.
Ja, und ne, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und dann quasi an einem Formfehler wie bei mir, ne, sich jetzt so hoch zu echauffieren, sage ich mal, und da so ein Fass aufzumachen, was auch so ein bisschen selbstverschuldet ist von den Behörden, wo wir zum Teil auch nicht vor Probleme gestellt werden, wo es keine richtige Lösung gibt. So. Okay. So, und das auch zum Nachteil der Kunden. Ne? Es ist,
kannst du das
kurz,
kannst du das Problem konkret beschreiben, sodass
ja, kurz mal
Hörer das verstehen?
Also, genau, mal kurz ausgeholt. Es ging halt vor einigen Jahren schon los, dass also die Story soll wohl so losgegangen sein im Saarland in einer Zulassungsstelle, dass jemand ein Auto zulassen wollte, ein Importauto zulassen wollte und eigentlich alles dabei hatte, ein Vollgutachten, Paragraph 21 Gutachten dabei hatte, ich vermute auch mal alle anderen Dokumente. Und auf einem Paragraph 21 Gutachten steht halt nicht drauf, wann das Fahrzeug wieder zum TÜV muss, wie auf einem HU-Bericht. So. Mhm. Wir spielen heute so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, die Fachkollegen mögen es mir nachsehen, aber wir sind ein bisschen im Trivialsprech heute. So, weil du nämlich als Zulassungsstelle den Transferleistung machen musst, du musst halt nachgucken, ist es ein gebrauchtes Fahrzeug oder ist es ein neues Fahrzeug, was hier zugelassen werden soll. Bei einem gebrauchten Fahrzeug 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Untersuchung, bei einem neuen Fahrzeug
3 Jahre.
Genau, ab dem Zeitpunkt der Zulassung sozusagen. Mhm. So. Deswegen gibt es hier 2 Möglichkeiten, deswegen wird das da auch nicht draufgedruckt, weil es nicht vorgesehen ist, weil die Zulassungsstelle das eigentlich selber schaffen soll. Die haben es nicht gemacht, dann haben die sich irgendwie in die Wolle gekriegt, der hat sein Auto nicht zugelassen gekriegt. Die Zulassungsstelle hat gesagt, sie müssen uns noch eine Hauptuntersuchung vorlegen, dass wir sehen können, wann muss der wieder, wie müssen wir die Plakette kleben. So. Dann muss das irgendwie hoch eskaliert sein, ist dann geendet irgendwann im Bund-Länder-Fachausschuss. Ist einer dieser Untergremien, die es da überall so gibt. Und da haben dann viele alte Männer entschieden, nee, zusätzlich zum Vollgutachten muss jetzt immer noch eine Hauptuntersuchung vorgelegt werden beim Zulassen.
Ja, und gemeint haben sie aber mit Sicherheit dann nur den Zettel, weil die 21 ja eigentlich eine Hauptuntersuchung beinhaltet. Richtig. Und jetzt bedeutet das aber natürlich, oh, wenn das da so steht, dann können wir auch eine HU zusätzlich machen, weil die wird ja auch zusätzlich berechnet.
Ja, klar.
Also klar. Das Gleiche ist ja bei der 23 auch, ne?
Ja, genau. Ja.
Gleiche Diskussion beim Hakenzeichen.
Genau. Und du hast seitdem, also dann ging es so in verschiedenen Wellen, muss das jetzt wirklich gemacht werden, weil es ist halt fachlich Quatsch. Mhm. Du hast entweder ein Importfahrzeug, was du reinbringst, ne, was nur sowohl technisch als auch zulassungsrechtlich korrekt sein muss und du beides anguckst, halt einmal Mängelfreiheit und einmal ne, ist gegebenenfalls alles umgerüstet worden, etc. Ne. Aber was du nicht machst, ist, du machst ja nicht zweimal einen Bremsentest. Ne. Du wackelst nicht zweimal an der Vorderachse ne, genau. Und du schaltest nicht zweimal das Licht durch.
Ich will, dass du es doppelt machst.
Richtig. So.
Nee, ganz ernsthaft,
du musst es bezahlen.
Aber der Schwachsinn ist ja also nur, weil jemand keinen Bock hatte oder unwillig ist oder zu doof ist bei der Behörde, zu lesen, welches Datum da drauf steht, um dann die 2 Jahre dazu zu rechnen.
Die richtige.
Und das kann ich auch sagen, so eine Behörde ist mir letztens, ich war beim LBV, wie ich den Smart zugelassen habe. Du bist ja als Bürger, du bist ja dem ja komplett ausgeliefert, auch wenn du keine fachliche Ahnung hast. Ja? Ich gehe ja gerne zum LBV West, das ist so total nett da, das sind auch total, geht ihm alles sehr schnell und du musst ja nicht lange warten. Und da ist so eine ältere Dame an der Ausgabe. Links und rechts ist ja jeweils das Büro, wo du die Leute dann sitzen und wo du abgearbeitet wirst. Und dann kommst du zur Ausgabe, das ist in der Mitte. Das ist eine ältere Dame mit so einem osteuropäischen Akzent seit Jahren. Und die macht das ganz gewissenhaft, macht den Stempel drauf und so weiter. Dann geht die Tür auf vom Büro aus der einen Seite, kommt ein Sachbearbeiter rein und regt sich auf. Das gebe ich dem hier nicht so, das kriegt der hier so nicht. Der will hier ein Hakenzeichen haben und der hat hier nur zwei Buchstaben und zwei Zahlen reserviert. Und die guckt ihn an und da ist eine Übersicht an der Wand. Und gleichzeitig sagt er, und ist mir auch egal, ob der ein Saisonkennzeichen hat. Du, pass auf, ich stehe da, mir hat schon gekocht. Ich hab gesagt, oh, ich kann jetzt hier nichts sagen, weil sonst stempelt die mir gleich mein Nummernschild nicht ab. Weißt du? Ich so, oh, ist ja mein Thema auch. Ne? Und dann sagt sie aber zu ihm, ja, gucken Sie noch mal auf die Übersicht und dann werden Sie feststellen, wir haben hinter dem H nur 6 Stellen. Und wenn ich ein H und eine Saison habe, dann kann ich nur maximal 2 Buchstaben und 2 Zahlen. Und er war wutentbrannt und guckt auf diese Übersicht und geht raus. Dann kriegt er das jetzt, aber ich hätte ihm das nicht gegeben. So, dieser, pass auf, das ja. Krasse ist, du sitzt da als Bürger und hast so einen Sachbearbeiter vor ja. dir.
Und dann kommt er zu dir und sagt, ausnahmsweise kriegen Sie das nee, jetzt.
Vor allen Dingen, der hat ihm ja erst gesagt, das geht nicht, genau. Und ist weggegangen.
So, ja? Wir drücken jetzt mal 2 Augen zu.
Ey, ganz ernsthaft, nee, ausnahmsweise, damit ich das nicht machen muss, sind Sie der Erste, der ein Nummernschild mit 7 Stellen hinter den, weißt du, so. Wir haben jetzt ein längeres Nummernschild.
Und ich habe
gemacht. Ja. Und ich stehe, mir hat es gekocht. Ja. Stand da. Das ist jetzt ein paar Wochen her.
Ich hab,
und so ein Sachbearbeiter sitzt da und sagt dann,
ja
da steht zwar, ist am 22.06.25 gemacht worden, aber die 2 Jahre dazu rechnen, nee, das müssen die mir nochmal schriftlich geben.
Ja, genau. Hackt's
oder was. So. Und genau das ist ja der Punkt.
Das ist der Punkt. Und Kennzeichen auch. Ich habe einen Käfer gehabt in der Prüfung. Das hat ein bisschen gedauert, bis es aufgefallen ist. Der hat hinten auf dem Kuchenblechkennzeichen hat ein H drauf gehabt und vorne auf dem Einzeiligen haben sie vergessen, das H zu prägen. Der war aber zugelassen, angemeldet,
und
hatte auch schon Stempel im Fahrzeugschein drin. Und ich war so, das stimmt doch was nicht. Wie gesagt, vorne fehlte das H auf dem Kennzeichen, auf dem Oldtimer-Kennzeichen fehlte hinten das H, hinten war es drauf geprägt. Ist nie einem aufgefallen. So. Genau, aber zurück. So, das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo jetzt auf einmal da so ein komisches Untergremium fordert, du musst eine Vollabnahme machen und zusätzlich noch eine Hauptuntersuchung, hast du als Kunde erstmal natürlich mehr Kosten auf der Uhr. Ne? Und wir als Prüfer haben halt ein tierisches Fachproblem dadurch gekriegt, weil eigentlich geht es nicht. Du kannst, wenn du ein Vollgutachten machst, kriegst du die Betriebserlaubnis ja erst bei der Zulassungsstelle erteilt, wenn das Fahrzeug zugelassen wird oder davor erteilt.
Ach so, und deshalb,
so, ich muss ja, genau.
Jetzt verstehe ich den, jetzt.
In dem Moment, wo du aber eine Hauptuntersuchung schreibst für ein Fahrzeug, was keine Betriebserlaubnis hat, müsste es eigentlich durchfallen. Es ist nirgendwo vorgesehen, dass das positiv so. Da bist du schon quasi in der ersten Zwickmühle. Dann ist ja die Aufgabe des Vollgutachtens, so wie wir es dann machen, alle Fahrzeugdaten zu kontrollieren, festzulegen und festzuschreiben dann irgendwann. Das ist ja ein Prozess bei einem Importfahrzeug, da sitze ich 1-2 Stunden dran. Das mache ich ja nicht gleich, wenn das Fahrzeug noch in der Prüfhalle steht, sondern sukzessive ein paar Tage später, wenn ich Ruhe habe. Dafür muss ich mich hinsetzen, mich konzentrieren, weil passiert nämlich sonst genau das.
Genau.
Stehen auf einmal Schlüsselnummern drin, steht auf einmal Quatsch drin, falsche Typbezeichnung, will ich nicht, ist nicht, sollte auch nicht der Ansatz sein, brauchst du Ruhe für, musst alles verifizieren, musst nochmal auf andere Quellen ranziehen. Die Daten, die im Vollgutachten stehen, sollten natürlich aber dieselben Daten sein, die im HU-Bericht stehen.
Besser ist es.
Besser ist es.
Also das heißt, du musst erst das eine machen, damit das andere im anderen drin ist.
Richtig.
Wenn du dann aber Feierabend machst nach der 21 und dann ist dann Feiertag dazwischen und dann kommst du wieder und machst dann die HU und das ist vielleicht sogar schon der neue Monat, geht ja gar nicht.
So, genau. Also so blöd war es bei mir jetzt tatsächlich noch nicht mal, sondern es war halt wirklich, es waren etliche Tage dazwischen, zwischen dem Moment, ne, wo das Fahrzeug in der Prüfhalle war und die Papiere aus dem Drucker kamen. Mhm. So. Und das ist im Endeffekt jetzt das, was die Behörde versucht einem anzukreiden, dass sie sagt, dass im HU berichten muss das Datum der Untersuchung angegeben werden, sonst, und hier ist einmal ein falsches Datum drin, dass das de facto bei allen Prüforganisationen, ich kann das nicht händisch ändern, ne, das ist ja immer das, Uhrzeit steht auch mit drauf, also Datum und Uhrzeit des Ausdruckes, weil es ist ja ein EDV-System, so, da, hat ja auch technische Bedinglichkeiten, da kann ich nichts verändern, da kann keiner was verändern, das ist auch bei allen gleich. So, nö, aber die stellen sich jetzt auf die Hinterfüße und sagen, das ist nicht korrekt und ich hätte es hier mit Vorsatz gemacht, was totaler Quatsch ist, ne, was man irgendwie auch komplett zurückweisen muss. Aber ich hätte meine Zuverlässigkeit.
Ja, aber damit. Das Kranke ist, dass sie verlangen ja schon von dir, dass du vorsätzlich was Falsches machst.
Ja, das
war indem du die 29 machst, obwohl die 21 gar nicht erteilt worden ist durch die Zulassungsstelle.
Aber das ist Hamburg egal, das ist der Verkehrsbehörde in Hamburg egal und das ist dieser... Es ist halt auch nur eine Ein-Mann-Abteilung, die das da quasi meiner Kenntnis nach überhaupt bearbeitet. Das heißt, es ist eine Person in Hamburg zuständig, alle Prüfingenieure und Ingenieurinnen zu überwachen. Und
das ist aber ein Jurist?
Nee.
Ach so, jetzt, schade.
Ja.
Ja. Das wäre ja ganz gut, wenn es einer wäre.
Es ist ein Quereinsteiger.
Ein Quereinsteiger?
Ja. Ja. Also ich habe, ne, wir alle beschäftigen uns da ja natürlich jetzt schon länger mit und es ist... Ich habe mal Kollegen gefragt und mal so rumgehört und man kennt ja Leute und dann sagen einem auf einmal Menschen, ach der und der, der war doch selber mal Prüfingenieur.
Ja.
Ach der und der, der war aber auch nicht ganz unproblematisch.
Dann, er musste nur die Seite dann, wechseln.
Genau, dann hörst du... Also googelst du es jetzt auch nichts Wildes, dann ist er, nachdem er zufällig bei derselben Organisation vermutlich war, wo ich auch war, und war noch länger beim ADAC, dann findet man irgendwie noch so eine Möbelbaufirma, wo er Geschäftsführer war und also so. Gibt es noch eine Theaterfirma, wo er Technik macht, das war früher irgendwie so ein Verein, jetzt ist es eine Firma. Und das ist die Person, die in Hamburg zuständig ist dafür, dass alle Prüfingenieure kontrolliert werden und ne, die dafür verantwortlich ist, dass hier alles mit rechten Dingen läuft sozusagen. Und der eigentlich die schwarzen Fische raus,
genau, der ist schwarze der Meinung, Schafe du machst rausfischen soll.
So. Und dann hörst du aber auch, ne, so Hörensagen, Flur, ich kann das alles nicht bestätigen, ja, der wäre ja damals, ist ja damals mal durch die Prüfung gefallen. Komischerweise genau bei der Person, die jetzt zuständig ist, also meine Fachaufsicht sozusagen intern, die er anscheinend auch unflätig behandelt hat. Es hat alles ein sehr großes Geschmäckle, sage ich mal so. Und es riecht so ein bisschen nach einer riesigen Vendetta-Geschichte.
Es riecht nach einem persönlichen
und
gegen die Prüforganisation.
So. Und es wird noch besser.
Weil ihm einer sein Frühstücksbrot geklaut hat damals.
Ist das jetzt Scherz? Hast du das jetzt dazu gedichtet?
Da habe ich dazu gedichtet.
Also, okay. Schade. Weil ich
aber dachte, das ist doch das Niveau.
Nein, weil ich dachte, wir lösen das auch auf hier, also im Podcast. So. Es war das Frühstücksbrot. Aber okay.
Es ist aber das Niveau.
Ja, aber okay, da kann man sich aber ja juristisch, kann man sich doch da in irgendeiner Form irgendwie...
Ja, klar, natürlich. Nur es ist, ne? Trotzdem. Klar. Pass mal auf,
ganz brauchst brutal, du erstmal jemanden, der es versteht, ne?
Nee, brutal gesagt, du kannst dich gegen alles wehren juristisch, aber
es dauert,
du kannst ja nicht arbeiten. Hm. Meinst du, wenn Alex mal 3 Wochen nicht arbeitet, dass keine Kosten auflaufen? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also das ist ein deutlich 5-stelliger Schaden, den ich da habe bisher jetzt schon, ne?
So, quasi nur wegen nicht. Dem Frühstücksbrot.
So. Naja, aber dafür dachte ich, geht das Frühstück wenigstens in der Untermittagsstelle schneller jetzt.
So. Und es ist seit Jahren quasi dieses Problem und alle wissen Bescheid, dass diese Doppeluntersuchung, ne, dass sie sich gegenseitig, also es ist...
Ich reg mich da jedes Mal
drüber. Naja, wir haben uns ja schon darüber aufgeregt und ich kann dir auch sagen...
Das macht aber nicht jede Organisation.
Nee, genau. Nee, das ist nämlich das...
Genau, das ist nämlich auch mein Point.
Ich habe nämlich, wenn MF Motors Komplettinspektion macht, die machen den TÜV mit, und da war nämlich letztens das Thema und da kam das auch doppelt und da habe ich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Ich zahle das nicht doppelt. ja, der und die Prüfung ist so, macht das nicht doppelt so, dann lässt es von dem prüfen. Ist mir scheißegal. Ich habe doch keinen Bock, nochmal 140 Euro extra zu zahlen. Für nix.
Ist, ja. bei mir übrigens auch so. Also da wo
für
ich meine.
Wie kann das sein? Ne? Sozusagen, warum halten sich einige dann an diese Vorgabe, die halt unsinnig ist, ne? Und wo aber irgendwie keiner auch ins wirkliche Gespräch geht, ins politische Gespräch geht und sagt, Alter, ne? Das ist hier hoch eskaliert, nur weil einer nicht wusste, wie er die Plakette kleben soll.
Mal, ich bin der Meinung, der TÜV Nord macht es nicht.
Gibt es da, eine Frage habe ich dazu.
Ja, hau raus.
Gibt es da einen Zeitraum, in dem ich dann das Auto zulassen muss? Also wenn du mir,
ja, 18 Monate. Also, wenn
fuck. Ich habe keine 24.
Nee, beim Vollgutachten hast du 18 Monate.
Das war aber früher noch kürzer, ne?
Das weiß ich nicht. Diese 18-Monate-Regelung gibt es schon ziemlich lange. Da gibt es halt. Das hat das Verkehrsministerium irgendwann mal festgelegt, weil die Frage stand natürlich dann irgendwann im Raum. 18 Monate ist die gültig und dann musst du eine frische Hautuntersuchung machen, um nachzuweisen, dass das Fahrzeug dann keine Standschäden hat. Im Endeffekt, das ist ja, der okay, Hintergrund. Ne? So.
Ich frage deshalb, weil ich habe nämlich auch noch was und habe die Autos nicht angemeldet. Ich vermute mal, da muss ich jetzt mal Gas geben.
Ja, aber deine Autos sind so schlecht.
Ja.
Die stehen alle in der Halle hinten, dahinter, als letztes
steht
das
Fahrrad.
Ja. Das ist ein anderes Thema. Du musst jetzt nicht im Alex die Schuhe schieben.
Ich finde sowieso in diesem ganzen Bereich, vielleicht um da auch noch mal ganz kurz eine ähnliche Geschichte mit reinzubringen. Ich hab doch von dir den Taunus gekauft, ne? Jens. Den Taunus.
Ja.
You remember. So, und dann wollte ich den Taunus eigentlich auch gleich zulassen. Und dann habe ich alle Unterlagen hochgeladen bei der Württembergischen, da habe ich alle meine Autos versichert und habe alle Unterlagen hochgeladen. Ne? Bis heute schreiben die mich an, sie würden ja sehr gerne mit mir die Versicherung abschließen und mir die EVB-Nummer geben, aber ich solle bitte endlich den Fahrzeugbrief hochladen. Ich lache die ganze Zeit drüber, weil es ist eine Oldtimer-Versicherung und es ist die zweitgrößte in Deutschland, glaube ich, und die sind ja wirklich renommiert, ne?
Wie heißt die noch?
Aber?
Genau, Württembergische.
Ja, aber der Brief ist so alt, dass sie
genau, nicht erkennen, dass es ein Brief ist. So ist es. Die haben den Brief nicht erkannt.
Die
haben den Brief hochgeladen. Das ist ein Pappbrief.
Die und KI hat, schafft das nicht, ja.
Und der hatte nach dem Pappbrief ja nie einen neuen Brief, weil er...
Der gilt auch noch.
Aber ich muss so lachen, weil ich mich die ganze Zeit zurücklehne und sage, wann merken die das, dass die den Brief eigentlich haben? Die hätten mir schon lange die VB. Ich brauchte das jetzt nicht, weil ich bin jetzt auch nicht gefahren. Aber
nee, schlimm.
Erinnerst du dich noch an die
Ersten? Aber nochmal, es ist doch eine Fach.
Das Schlimme ist, für Ultima. Du bist vom Fach und für dich ist es kein Problem, das aufzulösen.
Ja.
Ja? Der normale Bürger, der sich damit nicht auskennt und nicht beschäftigt, der hat ein richtiges Problem.
Ja, wie soll er das denn hinkriegen?
Stimmt. Gar nicht.
Der kannst du dich noch an mein schönes Opel P2 Coupé erinnern, was in mir.
Deshalb sind alle meine Autos bei OCC versichert.
Ja.
Da hatten wir doch so richtig viel Ärger mit der Abwicklung von dem Totalschaden.
Ja.
Weißt du, welche Versicherung das war von der gegnerischen Seite?
Ja,
die Württembergische.
Ja.
Wo wir dann auch erst, nachdem wir ein sehr großes Facebook-Posting gemacht haben, auf einmal keinerlei Probleme mehr mit der Regulierung hatten.
Ja,
und es ging vorher wirklich ja monatelang mit Anwälten hin und her. Und die haben sich ja quergestellt, ohne Ende. Und
blöd, ne? Kostet nur Geld, nur Ärger. Wegen nichts.
Ja, und häufig ja wirklich bei eindeutigen Themen. Aber gut, also, wir haben eins gelernt. Du hast deinen Job jetzt in der Zeit darfst du natürlich dann nichts machen. In der Zeit,
Beobachtung. Ja, es ist natürlich alles, also die Behörde wollte eigentlich gar nicht, dass ich gar nicht mehr arbeite.
Wie geht das denn?
Ich bin ja nicht mehr zuverlässig. Es wäre ja bewiesen, ich wäre nicht mehr zuverlässig. Hat der eine Mensch entschieden dort.
Okay.
Wegen verschiedenem Datum aus dem Aufdruck, ne?
Das schreiben solltest du in deiner Bewerbungsmappe aber nicht dabei.
Also, da haben natürlich im Hintergrund ganz, ganz viele Menschen irgendwie viele Sätze zu Papier gebracht. Fakt ist, ich arbeite wieder. Es ist halt immer noch nicht abschließend geklärt. Das sehen halt alle anders. Nur der eine Mensch sieht es nicht so und es geht halt sehr, sehr viel Arbeitskraft von diesem einen Menschen gerade in diesen einen Fall, obwohl er selber für Hamburg, die Abteilung da, die da drüber steht, sitzt selber im Bund-Länder-Fachausschuss mit. Also die haben auch was zu sagen und können das regeln. Also dieses, die hätten da eine Stimme, das politisch zu ändern, zu sagen, nee, wir müssen diese Entscheidung wieder kippen, weil sie ist einfach, sie ist falsch. Ne? Sie ist fachlich falsch und sie ist juristisch falsch und sie ist unfreundlich den Bürgern gegenüber auch, ne?
Kostenmäßig. Ja, das ist die eine Sache, aber so. Allein, dass es fachlich falsch ist und juristisch eigentlich du dein Auto gar nicht zulassen können würdest, ist es ja Blödsinn. Und, ja, da könnt ihr die ältere Dame, die immer so nette Nummernschilder abstempelt, die könnt ihr ja sagen, ja, so geht das hier aber nicht, das dürfen sie so nicht machen.
Ja.
Das wäre ja richtig.
Ja.
Aber, ne? So.
Genau. Und sich vielleicht eher um die wirklich heißen Prüfer kümmern, die alle schon so ein bisschen kennen oder auf dem Kieker haben. So, aber dafür müsste man halt seinen Schreibtisch verlassen und mal dahin gehen, wo es weh tut vielleicht auch mal und wo es ungemütlich wird. Aber ne, das ist
ja so. Ich habe ja so zwei, drei Lieblingsprüfer.
Der Rudi Völler-Move dann jetzt, ne, sich da einfach drüber zu echauffieren, halt dies gemütlich im Sessel sitzen.
Ein Name ist mir letztens wieder untergekommen von meinem Lieblingsprüfer.
Ja, habe ich dir auch gesagt.
Du hast mir das gesagt, wo ich mir mein Auto angucke. Der hat mir selber Autos verkauft und aber
was
nicht erzählt.
Er gar nicht darf.
Genau.
So.
Er hat mir Autos im Auftrag verkauft, aber ein Kernschrott, wo du. Ich habe den so gefressen, den Namen. Darf ich nicht drüber. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber ist letztens ja wieder untergekommen. Ich so, bitte what? Welcher Name?
Also ich finde ja, also. Das Thema TÜV hat ja nun mal eine lange Tradition. Das Thema TÜV Deutschland ist und war aus meiner Sicht immer ein absolutes Vorbild. Ich habe das in Europa erlebt, ich habe es in Spanien erlebt. Der spanische TÜV wurde ja erst quasi irgendwann in den 80ern eingeführt, hat von den Deutschen gelernt.
Hey, der Panda hat frischen italienischen TÜV, da geht weder die Hupe noch ein Scheibenwischer.
Und in Spanien, was mir am allerbesten gefallen hat, ist jetzt ein bisschen ausschweifend, aber ich fand es halt geil, die haben ja so mobile TÜV-Stationen mit so einem LKW, der dann wie so ein Transformer alle Seiten ausklappt.
Ja, gab's doch vom ADAC von Siku früher.
Und dann fährst du da rein und dann wackelt das Ding an deinem Auto.
Hattest du den auch von Siku zum Aufklappen, den ADAC-Transporter mit dem Prüfung?
Ich kenne ihn zumindest, ja.
Total geil. Ja, siehst du, so ein Ding, mit so einem Ding fahren die, das ist halt geil. Die sind montags da, dienstags da und so, das ist richtig geil. Und wenn du dir das anguckst, die sind auch, nochmal, die drücken bei dem einen oder anderen bei bestimmten Sachen auch mal ein Auge zu, aber bei sicherheitsrelevanten Dingen eben nicht. Und die gucken auch schon genau hin und das ist auch nicht, ich sag mal, ganz anderer Standard als in Deutschland. In Deutschland wird ja manchmal, das ist ja nur das Thema, ne, da wird so das ein oder andere... wie soll ich das sagen? Wie nanntest du das vorhin mit den AU, PDF-AU. PDF-AU, genau, ja. PDF-AU und solche Geschichten.
Ja, das kann ich dir sagen, wie das geht. Das ist ja nun irgendwie, mittlerweile ist es ja so, also auch da ist ja quasi ein weiterer Schritt jetzt und die Innung, die AUs macht, ist ja eine zweite Person geworden, die ist dann Inspektor und dann macht sie die Innung als unabhängige, die Prüfung als unabhängige Person. Und
das ist ja bei uns in der Werkstatt auch
ganz tolles Konstrukt überlegt.
Sind ja zwei unterschiedliche Dinge jetzt.
Und eigentlich sollen die den normalen Prüfingenieuren gleichgestellt sein mit den ganzen Anforderungen etc. Was bisher keiner gefordert hat, was zum Beispiel total absurd ist, ist: Unsere Prüfberichte haben alle fälschungserschwerendes Papier und sind alle durchnummeriert, kriegen von einem Zentralserver eine Nummer. Also, AU-Berichte kriegen keine Nummer. Du hast die Siegel, die du bei der Erinnerung kaufen musst, ne? Die haben fortlaufende Nummern. Aber du kannst, genau.
Weißt du, das, was du gerade sagst, stelle ich mir gerade vor, auf so einem Desktop, wo jemand immer nur den einen AU-Bericht so flupp mit in den Ordner zieht.
Ja, und jetzt kommt's, aber die bestandene AU ist ja
Bedingung
überhaupt, dass man
AU machen kann.
Genau.
So, und also es kann eigentlich nicht so eine große Lücke irgendwo herrschen, dass das alle einfach übersehen haben bisher. Ne? Es ist halt einfach absurd. Wenn du keinen Zentralserver hast, der eine eindeutige Nummer zu einer eindeutigen AU erteilt, ne, wo einfach klar ist, ne, da ist kann im Nachgang nichts dupliziert werden. Du kannst nicht aus einer AU, die du mal gemacht hast, 10, 20 oder 40 machen. Weil der Innung ist es am Ende des Tages egal. Die zählen halt nur die Plaketten. Aber das Gerät, das AU-Gerät, ne, das wird halt nicht kontrolliert, ob das AU-Gerät auch wirklich 40 Mal gemessen hat. Und das ist eine Lücke, die von einigen boshaft ausgenutzt wird. Das ist ja auch illegal. Aber es geht halt keiner bei und sagt mal, das kann auch eigentlich nicht sein. So, auf der einen Seite, ne, bei der HU versucht man das so gut von der EDV und allen Möglichkeiten hinzukriegen, dass überhaupt sowas möglich ist technisch. Ja. Und auf der anderen Seite, ne, hast du dann immer noch so Wald- und Wiesenmethoden, wo du keine großen Kenntnisse brauchst auf dem Rechner, um da eine Fahrgestellnummer zu ändern in einem AU-Bericht.
Ja, noch geiler ist das eigentlich bei grünen Umweltplaketten. grüne Umweltplaketten, ja. Dafür brauchst du nur ein Dümo und Umweltplaketten. C'est la vie, das war's.
Ja. Ja. Mehr nicht. Zum Glück, also zum Glück haben die ja nicht mehr wirklich eine große Relevanz.
Nein, aber das ist ja auch von Anfang an, ist ja von Anfang an falsch gemacht worden.
Ja, klar.
Ja, weil...
Am Ende des Tages muss man ja mal sagen...
Ne, hat ja nie jemand irgendwo nachgezählt, wenn du davon 250 Stück irgendwo bestellt hast.
So, ja.
Und so. Ja, und, ist ja so.
Genau.
Apropos, so machst du noch Plaketten. Die sind auch welche aus dem letzten Jahr. Nein.
Nein.
Ja, Jens nickt so. Ja, das sieht ihm ähnlich, dass er diese Frage stellt. Gab's früher?
Nee.
Was? Nee. Ihr lieber nicht, ne?
Nee, ich bin ja extrem allergisch mal bei dem Thema auch sowieso. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also AU und HU und mit, wenn ich das immer hier sehe, wie viele Prüfungsberichte ich schon in der Hand hatte, wo dann drin steht, mängelfrei, und ich stehe vor dem Auto und stehe da nur Kopfschütteln und sage, der Prüfer, war der nicht da oder habt ihr das mit der Post geschickt oder was ist passiert, Leute, was war da los? Das ist bei mir tatsächlich, ich würde mal sagen, 25% der Autos, wo ich der Meinung bin, dass die nicht ordentlich geprüft sind. Und ich habe immer gesagt, wenn einer brutal ordentlich prüft, das ist Alex. Ich habe da noch ein Lieblingsbeispiel. Das war mal ein Auto, was war das nochmal? Ich glaube, ich war 5-mal bei dir mit dem Auto. Das hat mich jedes Mal weggeschickt wieder, weil immer was Neues war. Und
weiß das auch noch, das hattest du
erzählt. Und man sagt immer, das ist der eiserne Alex und fertig aus. Und das da, gerade bei dir, also für mich ist das komplett unverständlich, dass gerade bei dir ein übergeordneter Mensch, dem sein Pausenbrot mal geklaut worden ist, so eine Vendetta da fährt. Also bin ich vollkommen sprachlos.
Ich will mich da auch nicht komplett freisprechen und ich sag mal, jeder und jeder Kollege von mir und Kollegin, man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann irgendwie mal...
Ja, darum geht es gar nicht,
aber geht ja, genau.
Du hast doch auch den Ruf in unserer
richtig.
Szene.
So, die hat man also sich...
Sorry.
Genau, das ist natürlich auch, das kratzt an einem Ruf auch man fühlt sich da halt auch extrem unfair behandelt, muss man natürlich sagen, von der Verkehrsbehörde, weil wir machen das ja nur, weil die Verkehrsbehörde oder weil der Staat es nicht selber machen will. Das ist ja eine staatliche Aufgabe. Die ist ja weggegeben worden. In Hamburg hat ja als vorletztes Bundesland noch ganz lange die staatliche technische Prüfstelle gehabt. Bis vor, 15 Jahren haben sie ja noch selber geprüft. Im sehr kleinen Umfang natürlich nur in der Süderstraße damals und die anderen Standorte, die man so kannte. Aber es ist eine staatliche Aufgabe, wo sie selber keine Lust drauf haben. Die geben sie weg. Aus meiner Innensicht habe ich das Gefühl, werden sie ihrer Kontrollaufgabe nicht gerecht, weil wir alle drei, wenn wir Böses im Schilde führen würden, könnten sofort losgehen und irgendwo bei Werkstätten fragen, kannst du da mal was machen? Und
das ist
es würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit funktionieren.
Kann ich dir aus dem Stegreif 2-3 sagen, wo das geht?
Genau, so.
Weiß ich ganz genau.
Und die Aufgabe so einer Behörde wäre ja eigentlich, diese schwarzen Schafe zu finden. So mit Möglichkeiten, die haben. Und die haben als Staat natürlich viele Möglichkeiten für sowas.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, das hängt ja alles zusammen. Also wir reden ja hier nicht nur irgendwie von irgendwelchen Gefälligkeiten für irgendjemanden, der jeden Tag zur Arbeit fahren muss, sondern wir reden hier davon, dass da eine Kette von Menschen dahinter steckt, die damit Geld verdienen.
Weil es geht Autos, um Autohandel.
Es geht um
klar.
Genau. Und das ist halt so ein Punkt. Für mich ist ein TÜV-Mängelbericht ist für mich eine ganz, also ich liebe TÜV-Mängelberichte, wenn ich ein Auto kaufe, weil TÜV-Mängelberichte sind immer toll, um einen Preis natürlich entsprechend auch zu verhandeln und denjenigen zu erzählen, dass das auch alles Geld kostet.
Ja.
Und es macht Spaß, das wie eine Checkliste abzuarbeiten und dann zu sagen, Haken dran. Weil in der Regel, wenn es keine fundamental großen Geschichten sind an Stellen, wo du irgendwas schmeißen musst, wo du nicht rankommst oder so, ist es ja eigentlich alles kein Drama. Bei der Teileverfügbarkeit, die man heutzutage hat, und wenn man nicht zwei linke Hände hat, macht das doch Spaß. Also ich persönlich finde das ist die beste Art und Weise, ein Auto kaufen zu können, ist mit einem TÜV-Mängelprotokoll.
Außer,
da weiß ich, was dran ist.
Außer, du bist Fähnchenhändler und willst möglichst wenig investieren und willst möglichst große Marge dann mit dem Auto machen.
Und nur das, genau.
Ja.
Und nur das, weil wir wundern uns ja manchmal, wie der ein oder andere ohne ein Talent und Fachwissen trotzdem mit Autos Geld verdienen kann. Man kann immer mit Autos Geld verdienen. Ja. Die Frage ist halt nur, wie vertrauensvoll läuft ein Kauf ab oder eben nicht. Ja?
Ja.
Und das ist genau das, was du halt sagst. Für mich deshalb, Jens macht es aber ja genauso, das Thema muss man kompromisslos machen. Und es macht ja, nochmal, ich will es nochmal sagen, es macht auch Spaß. Und wenn man selber ein bisschen was dran machen kann, ist das auch gar nicht dramatisch teuer, weil wir reden hier nicht von den komplizierten
Dingen. Darum
geht es
gar nicht. Es geht gar nicht ums Geld. Mir geht es immer einfach nur darum, dass auch die Leute, die dann kommen und mir Autos zeigen, die ich verkaufen soll, die kommen ja auch in gutem Glauben, dass alles gemacht wurde, dass alles in Ordnung ist. Und dann siehst du die Rechnung und dazu den TÜV-Bericht und denkst du immer, was ist,
ne?
Gutes Beispiel ist jetzt hier der Volvo 240, ist ja eine Werkstatt, den ich verkauft habe. Und da ist auf der letzten Kaufrechnung, letzten Werkstattrechnung, ist der Zahnriemen gemacht worden.
Mhm.
Dann schickt mir Andreas ein Video, sagt ja irgendwie, du hast doch gesagt, der Zahnriemen wäre gemacht letztes Jahr. Und dann siehst du, hat er die Verkleidung abgenommen, auf dem Zahnriemen kannst du nicht mehr die Schriften richtig lesen.
Super.
Der ist vor 10 Jahren gemacht worden vielleicht, aber nicht,
hat
nicht
auch vor einigen. Keine Filmen mehr.
Nee, weißt du, das sind so diese typischen Sachen, wo ich dann, da gehe ich ein
Brechreiz. Nee, vor allem beim Zahnriemen ist ja wirklich mies.
Gut, also es ist ein Freiläufer, kostet 170 Euro, ne?
Pass auf, bei Volvo. Nee, Zahnriemen ist trotzdem sowas von mies, weil du kannst diese verkackten Drecks-Conti-Belt-Aufkleber einzeln kaufen, fuck you. Das ist schon scheiße genug, weißt du?
Ja,
weil die Leute sagen, jo, Aufkleber rein, batz.
Ja.
Ja, okay, machen wir vor 3 Jahren, ne? So, ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
Aber wenn du auf dem Riemen selber, da ist ja ein Herstellungsdatum drauf, wenn du das schon nicht mehr findest.
Ja.
Sorry, also dann ist er ja nicht.
Ja, ist ja klar, aber du siehst das ja nun mal nicht. Also du siehst ja nur, wenn du ein Auto kaufst, kaufst du ja im guten Glauben, bam, hier, guck mal hier, ah ja, wunderbar, Zahnriemen, Conti-Belt, wunderbar gemacht worden, tschüss.
Ja,
von wegen. So Aufkleber, neu.
So ging das bei meinem Fall ja auch los. Ne? Da steckt ja ein Auto dahinter, was tatsächlich von einem Fähnchenhändler kommt, wo die erste Motivation, sich darüber aufzuregen als Neubesitzer, auch, kennt ihr den Begriff der Kaufreue?
Ja, klar. Ja.
Genau.
Hallo,
so.
Du redest mit jemandem, der Verkäufer war.
Richtig.
Der immer, wenn 2 Tage, nachdem derjenige unterschrieben hat, nichts kam, ist alles gut.
Ja.
Kaufreue ist gleich am nächsten oder übernächsten Tag.
Genau.
Oder wenn man es abholen will, sein Bentley.
Nee, das ist zu spät. Das ist noch keine Kaufreue.
Und das war halt, das war halt kein...
Also, ach so, ja, ich verstehe
schon. Das war halt kein perfektes Auto. Ne? Es war eine 2011er Viano aus Dubai mit 120.000 Dubai-Kilometern.
Ja, also
im Sand.
Ja,
im Sand. Was mal de facto Faktor 2 ist, wenn nicht Faktor 3 sogar.
Faktor, ich würde sogar noch einen draufsetzen, weil diese Autos, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, Leute, ist ein Auto zu kaufen, was irgendwie aus den Emiraten kommt.
Ja.
Kannst du komplett vergessen. Rede mal mit jemandem, der da arbeitet, rede mal mit jemandem, der da eine Werkstatt betreibt. Die Dinger fressen Sand. Sand, 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 Sand. Und das ist für keinen Motor und für keinen Teil gut.
So. Es ist für alles
eine absolute Katastrophe.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade wieder auch so ein Porsche annonciert, kann jeder bei eBay Kleinanzeigen finden, wo ich auch denke, es ist sogar ein ambitionierter Preis und dann ja hier seltene Farbe. Klarlack hat ein bisschen gelitten, ey, da hat viel mehr gelitten als nur der Klarlack.
Ja.
Mal so ein Porsche Cabrio 991 Drecksteil. Ich weiß überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, Leute,
und dann,
Finger weg!
Und dann
Finger
hat
weg!
Genau, und dann hat er auch noch diesen 3,5 Liter V6 Motor.
Benziner?
Ja.
Yes.
Automatik.
Yes.
So ein Auto, was halt einfach maximal unsinnig ist.
Ja.
Also von hinten bis vorne unsinnig.
Weißt du, was daran unsinnig ist? Wenn man bedenkt, was das kostet und den Aufwand und so weiter, das Auto hierher zu bringen, damit da am Ende ein Geschäft bei rauskommt.
Ja.
muss das Auto kacke sein.
Ja.
Sonst passt das zu den Preisen nicht. Ja. Weil wenn es richtig gut ist...
Ja. Und dann war der,
ne? Vergessen, ne?
Dann war der zuerst bei mir und dann hat er anderthalb Seiten Mängel gekriegt. 18 Mängel. Bei der ersten.
Ja.
Beim ersten Mal unterm Auto sein.
Ja.
Und dann hast du einen Fähnchenhändler, der da möglichst alles schnell Günni
ja.
zurechtschiebt.
Ja.
Und dann war das Auto am Ende mängelfrei, hat das verkauft nach Hessen. Für, annonciert war es für 25.
Was?
Dann ja, kommt okay. sehr schnell Kaufreue. Hat ein älterer Mensch gekauft,
ja.
der sich dann sehr schnell darüber aufgeregt hat. Und dann hat er versucht, nach meiner Kenntnis zumindest war es sogar auch noch so, dass der im Kaufvertrag auch noch, Quatsch, nicht im Kaufvertrag, sondern in der Kaufanzeige, war sogar noch ein Jahr Garantie exklusiv quasi mit reingeschrieben worden. So. Aber er hat sich tierisch drüber aufgeregt und hat halt wahrscheinlich auf der Rückfahrt geschnallt, was er für ein Auto hat und dass er irgendwie nicht schlau eingekauft hat. Und dann hat er versucht... Ja, hat
Gebläse angemacht und hat so die Sand in den Schuhen... So.
Und dann hat er sich, genau.
Aus Hawaii. Lief im Radio.
Dann hat er gesagt, dies und das würde alles nicht funktionieren, das wär alles kaputt. Und dann ging die Welle los sozusagen. Dann hat er sich erst bei der GTÜ beschwert. Da ist nichts draus geworden. Ne? Und dann hat er in Hessen aber anscheinend über private Kontakte denjenigen von der hessischen Verkehrsbehörde angespitzt auf den Fall und der hat dann das Auto auch nochmal nachbesichtigt. Die GTÜ hat das Auto nachbesichtigt, die Verkehrsbehörde hat es nachbesichtigt aus Hessen, obwohl die gar nicht zuständig sind, weil das Auto ist ja in Hamburg geprüft worden und gar nicht in Hessen. Warum ja, der das darf, frage ich mich heute noch. Ja, und dann hat der seinem Hamburger Kollegen geschrieben, hier, bitte kümmere dich mal drum, das kann alles nicht so sein, hier ist ein Kollege von mir beschissen worden. Aber am Ende... Alles, was die sich herbeigeredet hatten, was angeblich das Fahrzeug alles noch an Mängeln hatte, halt alles Quatsch. So, ne? Ist alles nicht haltbar gewesen. Und dann sind sie am Ende über den Trick gegangen mit dem Datum.
Ja, ja, super. Ja. Ja, super. Ja, super. Tolle Geschichte.
Tolle Geschichte.
Aber ja, ja. Eigentlich eine, wie sie wirklich täglich, und zwar, Achtung, täglich passiert. Aber wenn man dagegen klagt oder wenn man sich dagegen wenden möchte, ausgeht wie das Horneburger Schießen. Weil das sind so viele Beteiligte und der eine will nichts davon wissen und der andere will nichts davon wissen. Und der Händler ist sowieso immer unschuldig, weil der hat ja TÜV gekriegt. Und Reparaturmethoden und Verschleierung.
Da geht es ja hier in dem Fall auch gar nicht. Es geht ja darum, dass man Alex ans Bein pisst. Oder pissen wollte oder will, weil das Datum des Ausdruckes von der 29 und 21 unterschiedlich war, ne?
Nee, es geht darum, dass ich erst Tage später den 29er ausgedruckt habe und auf dem HU-Bericht ist zwingend vorgeschrieben, dass der Tag der Untersuchung, also da, wo das Fahrzeug in der Prüfhalle und die Uhrzeit in der Prüfhalle steht, das geht mit den möglichen Systemen, hast du da aber ein Problem. Mhm. So. Das ist quasi der Vorwurf. So.
Ja.
Also es ist total absurd und da hast du halt ne, dieses Problem, dass man das Gefühl hat, okay, da beißt sich jetzt einer an einer völlig falschen Stelle fest von der Behörde und das hast du ja bei weiß ich, Bauämtern auch und bei sonstigen Zuständigkeiten, wo man so denkt mit, ey, wie kann das sein? Also ne, ja. die Arbeitskraft, die da reingeht, die Kosten, die investiert die doch bitte lieber woanders, ne, wo es irgendwie der Allgemeinheit nützt und wo am Ende des Tages vielleicht, ja.
Ja, aber das ist ja für ein Ding nicht der Ansatz, sondern es ist ja das, dass sie irgendwie irgendwas auf dem Präsentierteller bekommen, ja. Wo sie nach Aktenlage irgendwas entscheiden
ja.
und wo es auch wenig dann damit zu tun hat, dass man nochmal seinen Kopf einschaltet und vielleicht eine Entscheidung trifft, die irgendwie, ich sag mal, nachvollziehbar, sinnvoll und bürgernah ist. Ich nenne das jetzt mal so, bürgernah immer deshalb, weil jede Entscheidung, die getroffen wird, muss halt einerseits nachvollziehbar sein, aber andererseits auch dafür sorgen, dass die Ressource dieses Menschen dann auch wieder freigespielt wird für andere Dinge und der sich nicht, keine Ahnung, wochenlang nur um ein Thema kümmert, was an einem Krieg, der nicht mehr zu gewinnen ist, so, also so oder wo es auch nichts zu gewinnen gibt, also ja, komische Geschichte, ehrlich gesagt, weil ja, mir tun immer alle dabei leid, die tatsächlich Beteiligte sind, derjenige, der das Auto gekauft hat, der hat ja wahrscheinlich auch vorher gedacht, irgendwie, es läuft ganz anders ab. Was mich immer interessiert, ist, warum es viele Menschen gibt, die ohne Sachverstand mutig genug sind, von jemandem, den sie nicht kennen, ein Auto zu kaufen, was derjenige, der es verkauft, auch nicht kennt. Das sind für mich so Geschichten.
Ja.
Ja, weil dann musst du, sorry, nicht falsch verstehen, auch da kann man falsche oder kann man blöde Sachen erleben, aber dann musst du halt zu Mercedes gehen oder zu einer Niederlassung gehen, die sich sowieso mit solchen Autos ja gar nicht mehr beschäftigen, weil sie sagen, nee, stecke ich nicht drin, will ich nicht. Ich kann nur verkaufen, wofür ich auch noch volle Garantie übernehmen kann. Und das ist bei uns dann im Zweifel 5 Jahre zurück, das war's. Alles andere willst du schon nicht mehr machen. So. Und von daher, ja, vertrauensvoller Autohandel ist eben keine Selbstverständlichkeit.
So. Nee, ist...
Ja.
Pferdehändler hatten schon keinen guten Ruf und Autohändler haben immer noch keinen guten Ruf.
Also die Rosttäuscher.
Ja, ja, es hat ja einen gewissen, eine gewisse Kontinuität der in der Branche ist ja irgendwie zu erkennen. Ne? Also wenn du es mit anderen Handwerksbranchen vergleichst.
Pferdestärken.
Ja, ist es nicht der ehrlichste Bereich.
Ja. Ich musste neulich lachen. Ich habe dann... in dem Zusammenhang, weil Jens das neulich auch so ausgiebig erzählt hat, ist bei eBay Kleinanzeigen ist auch hier irgendwo in der Nähe wieder ein Tresapolo eingestellt worden.
Ja.
Und der hat halt auch 3-mal geschrieben, wenn ihr ein dichtes Auto kaufen wollt, kauft ihr bitte nicht mein Tresapolo. Er ist definitiv nicht dicht, wenn das Dach dicht ist.
Nein, das habe ich ja auch beim Verkauf von meinem jedem erzählt. Also sie müssen sich darauf einstellen, dass das Auto nicht wasserdicht ist. Da ist der Verkauf ja auch schon ein paar Mal dran gescheitert, ne?
Und ja, was
jetzt ist gekauft ja hat, so. Gesagt, boah, ist halt so, ich nehme es wahrscheinlich mit nach Spanien. Ist
ja, so. Und da kann der ja nicht danach ankommen und sagen, mein Auto ist nicht dicht.
Ja.
Nee. Aber es passiert dann ja.
Nee, genau. Und es gibt ja ganz viele dichte Autos, ja gar kein Problem. Muss man ja nicht unbedingt den Tresapolo kaufen und hoffen, dass er dicht ist. Ne? Ja, garantiert dicht ist auf jeden Fall der schöne heute hier reingerollte. Und wir haben ja letzte Woche keinen Podcast gemacht, weil ich abkömmlich war. Ich habe mir nämlich die größte Baustelle Nordeuropas angeguckt. Na, welche ist das? Ich habe es eben fast gesagt. Der Alex?
Nicht der Elbtower, weil der wird ja nicht gebaut.
Nee, genau. Das ist die größte Bauruine in Nordeuropa, das ist wohl richtig.
Genau. Ach doch, hier, der Tunnel, Dänemark, ja. Fehmarn.
Fehmarn. Die größte Baustelle Europas, ne?
Ja. Gigantisch.
Dänen haben doch schon angefangen zu bauen, wo auf der deutschen Seite noch gar nicht klar war, ob es überhaupt planungsrechtlich möglich ist.
Ja, das könnte man so sagen, aber wir müssen ja erfüllen, weil es ist ein Staatsvertrag.
Ja.
Und jetzt wird da kräftig gebaut und man kann auch schon sehen, die Tunneleinfahrt und so weiter ist auch schon fertig auf unserer Seite gebaut. Und in Dänemark werden ja die Elemente gebaut, die dann ja 216 Meter lang sind. Und dann in den Boden gelegt werden. Guckt euch diese Videos mal an. Super mega interessant, beeindruckendes Projekt. Und was ich immer cool finde, ist, es muss ja irgendwann mal jemanden gegeben haben, der gesagt hat, das könnte klappen, das haben wir bisher zwar nur in der Badewanne geübt, aber das müsste so gehen mit diesen Tunnelelementen.
Aber neuen Elbtunnel haben sie doch auch so gebaut hier in Hamburg. Also die ersten 3 Röhren, die haben sie auch unter Wasser gelegt, zusammengefügt und dann leer gepumpt.
Ja.
Genau.
Ja.
Auch die Elemente rausgeschwommen, versenkt, dann irgendwie wieder Sand rübergespült und dann am Ende gehofft, als sie es leer gepumpt haben, dass es leer bleibt.
Ja, aber da haben sie gezeigt, so diese, das sind, also klar, das sind Betonelemente, Stahl natürlich mit verbaut und dann ist das tatsächlich eine dicke Gummidichtung, wo die dann aneinander gefügt werden, ne? Wo du aber trotzdem so denkst, bist nachher fertig und dann irgendwo in der Mitte so,
was hoffentlich kein Tresadach.
Und dann denkst du so, ist jetzt auch doof, ne? Da hilft wahrscheinlich kein Leck weg. Scheiße. Aber schon beeindruckend auf jeden Fall. Sehr, sehr beeindruckend und cool. Und das wird eine große Veränderung werden, auch in der Region Nordschleswig-Holstein, weil wenn du halt siehst, wie man da dann drüber fahren kann, dass du halt in 10 Minuten dann in Dänemark bist von Fehmarn aus und von Hamburg aus dann auch, glaube ich, in 2 Stunden oder 2,5 Stunden in Kopenhagen. Das ist schon cool, ne? Ohne Fähre, ohne irgendwelches Bramborium. Und was ich mir dann habe nicht nehmen lassen, weil das ist direkt daneben, das ist nämlich direkt neben dem Anleger, wo die Fähren anlegen, dort in Puttgarden. Da gibt es einen Bordershop. Kennt ihr den?
Ja.
Warst du da schon mal drin, auf dem Ponton? Warst du da schon mal?
Ja, war ich schon.
Auf diesem Ponton?
Ja, war ich schon.
Okay, pass auf.
Ich kenne auch.
Pass auf, ganz kurz. Für mich völlig unerwartet, mit meinem Kollegen war ich da. Und das Unerwartete war für mich, weil du denkst, Bordershop ist so ein Shop, so ja einigermaßen groß, ein bisschen Alkohol, ne? Du warst in dem Ponton, ja?
Ja, ich war in dem
Über Ponton. Über die 4 Etagen.
Über die 4 Etagen.
Erzähl mir, wie dein Eindruck war.
Ich kannte es schon. Also ich kannte, es hatte eine lange Tradition, die Grenzshops auf Fehmarn. Ja. Es gibt ja den legendären Kalles Grenzshop. Ich glaube, mit dem hat alles mal angefangen.
Okay.
Und es haben sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verdient. Und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber du konntest als Skandinavier dir ein sehr, sehr vergünstigtes Fährticket kaufen, wenn du, ich glaube, innerhalb von 2 Stunden wieder zurückgefahren bist. Dann hast du quasi nichts für die Fähre gezahlt. Also bist du als Skandinavier mit deinem Claufix-Anhänger kurz nach Fehmarn gefahren, hast gefühlte 1,5 Tonnen Getränke mit Alkohol gekauft.
Das ist auch immer noch so.
Hast sie in deinen Volvo-Kombi geladen, in deinen Claufix geladen, bist mit Funkensprühen auf die Fähre wieder raufgefahren.
Ja, ja.
Die Fährüberfahrt hat dann nur wieder 30 Euro oder was auch immer gekostet und hast den ganzen Sommer Spaß gehabt in Skandinavien. Und es ist halt einfach, ich weiß nicht, du kriegst einfach alles da, aber halt nur in Palettenweise in der Regel.
Und ja, kannst auch so. Also du kriegst eigentlich alles und es fühlt sich an wie ein riesen Spielzeugladen mit 90% nur Alkohol. Ja. Und zwar Spirituosen, die du noch nie gesehen hast. Ja. Alle, die du kennst, sowieso. Ganz viele bunte Flaschen, große Gebinde, große. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Und da drin, ich musste so lachen, weil du siehst dann so Leute da drin, so Busfahrer, wo das Busunternehmen hier auf dem Kragen steht, ne? Kurze Ärmel, Busfahrerhemd halt, ne? Und die haben einen riesen Wagen und der ist komplett voll und dann gehst du raus und siehst du, wie der Bus so davor steht. Die ganzen Businsassen, alle Fächer von dem Bus sind komplett aufgeklappt.
Ja.
Und jede Lücke wird geschlossen. Ob mit Tetrapack Wein, ob mit Flaschen, sowas hast du noch nie gesehen. Du hast genau das, was du gerade sagst. 1,5 Tonnen, nee, bei so einem Bus wahrscheinlich 5 Tonnen Spirituosen.
Aber hast du was gekauft?
Ja. Die Angebote kann man tatsächlich kaufen. Es ist ja geil, weil die Preise sind ja in dänischen Kronen dann klein in Euro. Die Angebote kann man tatsächlich gut kaufen. Ich habe aber nicht viel gekauft. Ich habe nur eine Flasche Wein gekauft und für meine Tochter eine Kleinigkeit,
aber
weil da gibt es auch Süßigkeiten. Ich wollte nur das mal sehen, aber es war so unerwartet.
Das meiste kannst du als Deutscher nicht kaufen?
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Du darfst. Du
Nein.
kannst nur da keinen Tax-Refund.
Nee.
Wie nee?
Die ganzen Dosen kannst du nicht kaufen?
Nee, die Dosen darfst du nicht kaufen,
genau. Hast recht.
Weil die keine Pfandzeichen haben.
Weil die pfandfrei sind. Und,
ja, aber weißt du, was du machst?
Bei den Glasflaschen ist es auch so.
Weißt du, was du machst?
Ja.
Er suchst ja einfach einen Dänen raus, der da reingeht und sagst,
ja.
Hier, ich brauche mal eine Palette. Und dann sagt er, ja, klar, kenne ich schon.
Aber was meinst du, warum diese Branche da so explodiert ist?
Ey, das ist unglaublich, Leute. Das ist wirklich, es ist ernsthaft, wenn ihr halbwegs Bock habt auf Spirituosen oder auf Getränke oder auf Wein, also die haben auch wirklich tolle Weine, alles da, in Mengen, wenn ihr wirklich mal Bock habt und ihr seid hier in Norddeutschland, wart mal nach Puttgarden in dem Bordershop. Das ist mehr als ein Bordershop, das ist ein...
Oder ein Kalles Grenzshop.
Ja, oder ein Kalles Grenzshop. Also das war auf jeden Fall cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben letzte Woche keinen Podcast gemacht und... Hier hat sich ja trotzdem was getan und ein Auto haben wir uns eben zu dritt angeguckt. Hier diesmal kein Kübelwagen von der Bundeswehr, sondern ein Feuerwehrauto. Könnte man sagen. Sieht ja wirklich aus wie das Einsatzleitfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Soltau.
Ja, also eher so Kreisbrandmeister, ne? So,
ja, Kreisbrandmeister, also in genau.
In Zivil und nur genau. wenn du Einsatz hast, klebst du da dein Magnetblaulicht oben drauf.
Richtig. Absolut korrekt.
Signalroter Mercedes 260e W124 Mopf 1.
Und soll ich dir mal was sagen? Ja. Wenn du mir den Erstbesitzer sagst, lass uns mal gucken. Das kann nämlich wirklich so sein. Das ist nicht selten so, du hast vollkommen recht, dass die Ortsbrandmeister irgendwelche roten Autos gefahren haben. Weil das Auto hier ist auch so typisch. Er hat Automatik, er hat 4 Fensterheber. Er hat kein Schiebedach, keine Klimaanlage. Er hat innen dattelfarbenen Stoff. Mega zu dem Rot. Das sieht wirklich... mega gut aus und der leuchtet so schön.
Er hat Sitzheizung.
Sitzheizung, stimmt. Ja, stimmt. Ja, morgens, wenn du zum Einsatz fährst, ist kalt. Ja,
und hat ein Blaupunktradio.
Ja, aber ein...
Und hat's ja...
Aber ein neues.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch.
Das ist nicht neu.
Doch.
Nein.
Doch. Ich habe eben auch geguckt. Ich dachte, das wäre das...
Mäßig, ne?
Pass auf, ich dachte, das wäre das...
Das ist doch kein DAB-Radio.
Doch, ist es. Ich habe eben auch geguckt und ich wollte mit dem Finger so in das Kassettenloch und dann, oh, das ist ja zu. Ist ein neues. Sieht aus wie dieses Hamburg oder Bamberg oder irgendwie so.
Mit den
runden Tasten, ist aber neues.
Das neu aufgelegte, was so aussieht, als wenn es Kassette hätte, hat aber nicht.
Was genau, hätte denn dann nicht.
Hätte.
Genau.
Ja.
Und so ein geiler Zustand, dann so schön mit dieser Radkappe, mit dem Chromring und dieser cleanen Optik, der Mopf 1. Jawohl. Schönes Auto, Jens.
Dieses Radio ist kein neues, Leute. Das ist ein Blaupunkt Nürnberg SQM29, das Asbach uralt. Nur weil du mit deinem Finger nicht, deinem dicken Finger nicht in dieses Kassettenfach gekommen bist. Tut mir leid.
Ihr müsst jetzt 2 Minuten Podcast ohne mich machen. Ich gehe jetzt dahin und gucke das nach. Das
hat auch
gucken,
ob
euch
altes,
was einfällt ohne mich.
Das Display auch.
Ja, das ist alt. Zeig ihm das mal. Zeig ihm das mal, ob das alt ist.
We will see.
PLL-System. Ari, hier steht sogar noch Ari drauf auf der Tasse. Das gibt's schon gar nicht mehr. Oh, Frank, ey.
Ach ja.
Der geht jetzt wirklich zu dem Auto, ne? Komm, Alex, wir machen die Abmoderation. Du musst gleich los, ne?
Ja, ich bin halbwegs entspannt, aber ich bin ja nicht Chef. Ich entscheide hier nicht.
Hier? Du kannst hier alles entscheiden.
Ich.
Bist du noch ein Lübecker Marzipan in der Zeit?
Guck mal hier. Bei wem müssen wir uns bedanken?
Ja, haben wir schon bei Tom. Tom hat das mitgebracht gestern, total nett. Der war mit Otto hier und seiner Frau. Otto ist ein Weimaraner, 12 Jahre alter Hund, mit dem ist mich sehr gut klargekommen. Wir sind direkt Freunde geworden, Otto und ich. Frank kommt gar nicht wieder, weil er jetzt schnell umbauen muss, damit seine Story stimmt. Ich bin nicht doof, ich weiß, was ich verkaufe.
Aber egal wie die Lösung jetzt ist, es gibt dieses neu aufgelegte Radio, was keinen Schacht hat.
Ja, aber kein Nürnberg gibt es nicht. Es gibt nur Bremen, Hamburg und Lübeck. Und?
Also im Moment glaube ich, Jens hat mehr Recht als ich.
Allein die Ari-Taste.
Das Geile ist halt, dass man...
Mehr Recht ist auch, da wir sind... Da ja, schließt sich der Kreis und wir sind im postfaktischen Zeitalter.
Nee, wir stellen das ja gleich klar. Aber das Geile ist, dass er halt so angedeutet, an der Stelle, wo das Kassettenfach hat, hat er einfach gar keins. Das Ding hat keine Kassette.
Nein.
Also,
hat ja auch keiner gesagt.
Nein, alles gut. Aber ich wusste, also um ehrlich zu sein.
Es gab in den 80ern noch bei Mercedes Radio.
Nee, es ist kein Mercedes Radio, es ist ja ein Blaupunkt. Ah. Aber es ist ja aus Anfang der 90er. Und ich frage mich, ob es Anfang der 90er vom Blaupunkt ein nagelneues Radio, was so viel Gutes...
Ohne Kassettenfunktion, das ist ja fast um...
Nürnberg SQM 29. Ich
mit Ari-Taste.
Also hättest geil. Du jetzt den alten Quellekatalog von damals griffbereit, ne?
Ja,
es will mir ja keiner einen schicken. Ich battle ja immer schon. Und ich drehe durch.
Also der Frank muss mir einfach recht geben, ich habe auch keinen Bock.
Ja. Halb wahr.
So ist das.
Ja. Also,
ist auch nicht halb wahr, es ist wahr, was ich gesagt habe. Punkt. Das ist ein altes Radio. Feierabend.
Ja. Du, es wird so. Das Verrückte.
Es ist so.
Ja, alles
nicht
gut.
Es wird so sein, es ist so.
Das Verrückte daran ist, dass, wenn du das Display siehst und wenn du die Beleuchtung siehst und wenn du den Zustand siehst, sieht es ja auch nagelneu aus.
Das ganze Klar. Auto sieht innen drin nagelneu aus.
Ja.
Das verrückt. Ist ja so das Faszinierende an dem Wagen. Auch das Lenkrad. Weißt du, die Schalte, es ist nichts abgekrabbelt, nichts, die Sitzbezüge, das ist alles wie neu.
Ja, ist super. Also auch unten mit den Planken in einem dunkleren Rot.
Nee, und heute Morgen mache ich die Hunderunde und dann steht so ein, da habe ich gerade noch, während ich mit dem Hund um den Block gehe, sehe ich so ein 124, denke mir noch, ja, ist ja jetzt hier auch noch 2 stehen und der Rote, dieser Zustand alleine. Und komme an diesem blauen Kombi vorbei und hinten der verknusperte Radlauf, innen drin die Sitzbezüge, die Karre sah aus. Ja. What you see is what you get. Das Frank ist ja der Meinung, der Wagen, der Preis wäre zu hoch.
Ist aber bei 100,
ich nicht.
Bei 124er auch echt
Find
schwieriges Marktumfeld. Ne? Und da wird auch versucht, ganz viel zu schieben und schlechte Autos aufzuhübschen. Und
jetzt muss man halt wirklich sagen, selbst Spitzenfahrzeuge sind nicht spitzenmäßig. Also das ist richtig schwierig, mittlerweile gute Autos zu finden. Wir haben alle noch in Erinnerung, dass es vor 20 Jahren gute Autos gab. Ja, aber das ist 20 Jahre her.
Ja.
Und die sind auch nur aus Blech. Und die Menschen haben ja trotzdem, wenn sie damals einen guten gekauft haben, dann sind sie den gefahren und haben nicht gesagt, ich mache jetzt mal hier die große Runde und mache mal komplette Hohlraumversiegelung, alles nochmal richtig.
Und überall, weißt du, Hans und Franz haben jetzt das Gefühl, da haben sie Gold im, geerbt und können da jetzt nochmal richtig verdienen. Und das ist ja das Problem, was noch hinzukommt. Ne?
Ja,
das,
richtig.
So, jetzt kommt hier gleich ein Auto reingefahren, Leute.
Was denn, wo denn?
Ja, hier kommt gleich ein Auto reingefahren und wir sind ja schon anderthalb Stunden dabei. Wir sollten hier mal zum Punkt kommen.
Dann müssen wir Feierabend machen.
Ja, das ist... Jens, du bist der absolute Showstopper. Bist du angekündigt? Ist er schon da?
Ich habe hier...
Du hast live... Du hast... ja, okay, alles klar. Wie weit ist er denn noch entfernt?
Es ist jetzt hier Wendensüderstraße.
Ja, ist doch gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
Nee, zwei Minuten.
Ja, wir haben genug Zeit, um... pass auf, nee, wir machen das anders. Hier ist, das ist ein schönes Quartett, damit Alex redet. Komm.
Jetzt kommt der Gräbenweg, jetzt wird gleich...
Wir lassen mal Alex raten heute.
Oha.
Ja. Soll ich einen raussuchen, Jens? Ja, ich suche mal einen raus.
Guck mal her. Ich ziehe eine und Alex redet.
Okay, du ziehst eine und Alex redet, aber wär cool, wenn du sie mir auch zeigst.
Oh ja, gibt es irgendwie ein Jahrzehnt oder irgendwas?
Bitte? Gibt's hier, guck mal, was ist vorne drauf?
Ja, also Jahrzehnt, ich würde sagen Ende 60er, Anfang 70er.
Opel GT.
Deutsche Autos, ja.
Ende 60er, Anfang 70er.
Okay. Also mein Kumpel...
Ich muss dir einen Tipp geben, ne?
Ja. Ich kann dir auch einen Tipp geben.
Ich gebe dir einen Tipp.
Ich habe auch einen Tipp. Mein Kumpel nennt ihn immer Kohlenkasten.
Echt? Das ist ja Quatsch, der Tipp.
Naja, vielleicht eine Mischung aus dem, was du sagst.
Ja, gut, eine Mischung aus Kohlenkasten und man dachte, wenn die B-Säule fehlt, ist besonders schick.
Es ist ein deutsches Auto.
Ja. Okay, du hast übrigens nur drei Fragen. Danach musst du es wissen, sonst bist du raus für immer.
Die B-Säule fehlt.
Ja.
Ist es ein Opel?
Nein.
Ah, schade.
ist klar.
Da hätte ich was Ikonisches vor Augen gehabt. Ist es ein Ford?
Nein.
Ist es ein Porsche?
Nein.
Bei welchem Porsche fehlt denn bitte schön die B-Säule? Ach ja,
kenne ich auch keinen.
Ja, das war jetzt so ein bisschen...
Haben wir den doch hier, ne?
Ja. Nicht mehr überlegt.
Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man hier sitzt, ne? Die Hörer, die wissen das auch immer alles, wenn wir hier raten.
auf dem heißen Stuhl.
Genau. Also,
so, was haben wir noch nicht? Mercedes haben wir schon nicht gehabt.
Ja.
Ist es ein Mercedes?
Ja, ist richtig.
Ist es...
Gibt nur einen aus der Zeit.
Oh, das ist...
Das ist...
Ja, es ist vielleicht nicht ganz,
nicht
richtig.
Ganz richtig.
Also aus der 126 kann es dann noch nicht sein, ne? Das ist zu jung, ne?
Anfang 70er.
Nee, das ist überhaupt
Ende
nicht richtig,
60er,
was ich sage. Ja. Sorry, ist gar nicht richtig. Also es gab mehrere, die,
ja,
die keine B-Säule hatten.
Ja.
Mal kurz überlegen. H-8 Coupé?
Ja, richtig! Ja, yeah, hier.
Genau.
250C. Yes.
Genau.
Ich fand die ja immer nicht schön.
Also weiß ich, ich finde die auch nicht schön.
Das ist, ich ja. Wenn du so ein Auto prüfst, ne?
Ja.
Ich finde ja, bei diesen Autos kannst du ja manchmal so auf die Entfernung erkennen, was mit denen los ist. Und zwar, wenn diese vier Löcher, die der unten in dem Seitenteil hat, kennst du die?
Mhm.
Ne? Wenn die nicht mehr da sind, dann kann das Auto nicht gut sein, weil das ist, diese Löcher sehen komisch aus, aber sie gehören dahin.
Total.
Und du weißt selbst, diese Karosserien, ich meine, das muss doch für dich als Prüfer eine Katastrophe sein. Die Karosserien von 116er, 109er, 108er sowieso, Strich 8er,
ja,
die ja häufig jede Ecke schon gemacht sind, aber auch überall schon das dritte Mal schlecht.
Das Schlimmste sind eigentlich die Autos, wo du weißt, das Blech ist richtig schlimm und du kriegst aber kein Loch rein, bös gesagt, so ungefähr. Ne?
Also... So, guckt keiner so. Akku
gebraucht. Also ich verabschiede mich schon mal, weil ich mache vorne das Tor auf.
Alles
jetzt
klar.
Im Hintergrund.
Es war schön, ihr mit könnt, euch. Ich hoffe, ich darf wiederkommen.
Ihr könnt hier gerade noch fertig machen, ihr beiden.
Ja, also, aber ich weiß genau, was du meinst. Du merkst quasi, dass das Auto knusprig ist, aber es ist trotzdem TÜV-konform, überall ist es dicht. Und du weißt, ich hätte fast gesagt, Eisstrahlen würdest, ja, das würde schon reichen.
Ja.
Dann würdest du so leicht durchgucken können an manchen Stellen.
Ja.
Aber so ist das Leben.
So ist das Leben.
Genau. Die Autos fahren weiter. Und ihr da draußen hört hoffentlich weiter Podcast. Nächstes Mal wieder mit mehr Autos. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Alex, vielen Dank, dass du hier warst.
Bis bald.
Bis bald. Jetzt habt ihr auch mal das Tor gehört hier von Jens. Was fährt hier eigentlich rein? Hat Jens das eben gesagt?
Nee, hat er offen gelassen. Wahrscheinlich als Überraschung für nächste Woche.
Okay, das ist es nicht. Das ist ein Motorrad. Ja, mal gucken. Also, wir schauen mal. Bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.